Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ursula Voss-Henrich. Kometen und Sternschnuppen, Herrnhuter Sterne, Sternbilder und der Stern von Bethlehem. Wenn sich heute im Inforadio alles um die Sterne dreht, dann wollen wir auch über diese sehr begehrten Sterne reden. Die Michelin-Sterne, die der Restaurantführer Guide Michelin hochklassigen Restaurants verleiht. In Berlin gibt es zurzeit 22 dieser ausgezeichneten Spitzenküchen, in Brandenburg 3. Zu den Berliner Restaurants gehört das Lumi in der Kreuzberger Ritterstraße. Es wird von Michael Rosenblatt und Karl-Louis Kömmler geführt. Britta Bürger hat mit den beiden vom Sterneküchenteam gesprochen.
Sie sind beide Anfang 30 und haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Wie haben Sie erfahren, dass Sie vom Restaurantführer Guide Michelin einen Stern verliehen bekommen?
Wir haben damals tatsächlich eine E-Mail bekommen. Ich war damals auf Ibiza und Karl-Louis und ich haben per WhatsApp die E-Mail hin und her geschickt. Ja, ich war bei meiner besten Freundin damals und ich war Tränen gerührt und haben dann gedacht, okay, ist das echt? Und haben uns ja wahnsinnig gefreut.
Die Michelin-Sterne gibt es seit 125 Jahren. Manche bewerten dieses Auszeichnungsritual auch als ein bisschen überkommen. Wie war das denn vorher? Hatten Sie davon geträumt, darauf gehofft, spekuliert, hingefiebert?
Ja, es gab mir dann irgendwann ein Datum zu dieser Verleihung der Michelin-Sterne. Klar, hat man irgendwie natürlich ein bisschen darauf hingearbeitet und geträumt. Und ja, als dann die Einladung zu der Verleihung kam, da wurde der Traum dann schon mal so halb wahr.
Was sind denn eigentlich die Kriterien der Michelin-Testerinnen und Tester? Weiß man das?
Ist ja nicht offiziell aufgeschrieben oder kommuniziert. Deswegen, eigentlich sollte es ja nur fürs Essen stehen. Fragt man sich natürlich, ob das wirklich in Deutschland so stimmt. Es ist eigentlich ziemlich unbekannt, was die Kriterien sind dafür.
Warum fiebert man auf diesen Stern denn überhaupt hin? Was bedeutet der Ihnen?
Ja, ist natürlich erstmal eine tolle Auszeichnung für das, was man macht. Im Prinzip ist es ja auch keine Auszeichnung für das Restaurant, sondern eine Empfehlung in einem Restaurantführer. Aber natürlich ist es so unter Köchen oder auch unter Gastronomen oder sowas, dass das schon eine Anerkennung ist für die Arbeit, die man da auch tagtäglich abliefert, auch für das gesamte Team quasi. Die größte Auszeichnung schon neben zufriedenen Gästen, was es so gibt.
Das Restaurant Lumi hat Platz für 24 Gäste, ist also nicht groß, eher intim. Und Sie, Michael Rosenblatt, sind da die Gastgeberin und als Gastgeberin ja nah dran an den Besuchern. Fragen Sie sich manchmal, ob da jetzt ein Gastrokritiker möglicherweise heute inkognito im Raum ist?
Also ich versuche natürlich, den Abend so nicht zu beginnen, aber bei manchen Leuten fragt man sich das dann tatsächlich schon. Aber
bei welchen fragt man sich das?
Manchmal sind es die ganz Stillen, die wirklich wenig Kommentare zum Essen oder generell geben, weil man so spekuliert, dass die meisten, also so Kritiker oder auch Michelin-Tester, nicht viel kommentieren zum Essen. Mhm. Oder das sagt man so in der Szene. Bei denen frage ich mich das manchmal, aber generell ist es egal, wer einen schönen Abend zu bereiten.
Wenn Sie dieses Gefühl aber haben, geben Sie das weiter in die Küche zu Karl-Louis. Pass mal auf.
Nicht wirklich, weil das würde eigentlich nicht mehr, also nichts außer Stress irgendwie bereiten. Deswegen behalte ich sowas meistens eigentlich für mich. Und das wird dann im Nachhinein manchmal irgendwie beredet, oder?
Ja, zudem ist ja auch die Küche alles offen. Wenn es jetzt gerade eine Einzelperson wäre, würde die auch direkt also an der Bar sitzen.
Ja, ja, also an den Plätzen an der Bar guckt man direkt genau in die Küche. Da würde der Kritiker eher Platz nehmen.
Ja, genau, weil es eine Einzelperson ist. Ja. Normalerweise bieten wir dann den Einzelpersonen den Platz direkt an der Küchenbar an.
Das finde ich interessant, dass Einzelpersonen gehen in ein Sterne-Restaurant.
Ja. Tun ganz viele bei uns. Was auch super schön ist, weil die Bar auch relativ kommunikativ ist und man nah beieinander sitzt. Somit ist es für einzelne Personen auch schön, einfach den Köchen dabei zuzusehen bei der Arbeit. Mhm. Und sie können sich auch super mit den Gästen neben ihnen unterhalten. Falls man auch merkt, okay, man könnte die gut verbinden. Möchtet ihr vielleicht eine Flasche Wein zusammen trinken, wenn die sich sowieso schon unterhalten und eine gute Zeit haben? Weil manchmal die einzelnen Personen keine Flasche alleine trinken wollen. Und dann biete ich es auch an, okay, vielleicht hättet ihr Lust, euch eine zu teilen. Das ist schon ein super Platz, auch als alleine.
Den Restaurantnamen, den haben Sie sich ja auch selber erfunden. Lou steckt in Karl-Louis zweitem Vornamen und Mi von Michael. Gab es da auch andere Kombinationen als Lumi?
Ja, tatsächlich kommt der Name, Karl-Louis Mutter hatte den Oder? Hatte doch an den Namen gedacht.
Ja, Milou stand nochmal, also stand nicht wirklich zur Debatte, aber wäre ja jetzt das Pendant dazu gewesen. Also, ja.
Lukal, Kamil.
Ja. Irgendwie klingt Lumi dann doch am besten von allen. Lumi. Vielleicht auch, weil man es jetzt gewählt hat.
Ich finde auch, es klingt am besten.
Nee, es klingt am besten, finde ich auch.
Ja.
Haben denn Ihre Vornamen irgendeinen Bezug zu anderen Menschen? Weil ich habe noch nie eine Mikal und noch nie einen Karl Luis kennengelernt.
Karl Luis, der Läufer, ne?
Genau. Er schreibt sich ein bisschen anders.
Er schreibt sich ein bisschen anders, aber da wird man, was heißt öfter, aber wenn mal nachgefragt. Meine Mutter wollte Karl und mein Vater Luis und dann hat man gesagt, okay, Karl Luis.
Ja, und Mikal kommt von Michal aus dem Hebräischen und fanden meine Eltern aber nicht so schön und dachten, Mikal ist besser. Finde ich auch persönlich schöner, muss ich sagen. Gibt's nicht so oft. Ist ein abgewandelter Name.
Naja, also Mikal auf der zweiten Silbe betont.
Ja, Mikal.
Mittwoch bis Samstag gibt's im Lumi ein exklusives Menü. Plus minus 8 Gänge für 150 Euro. Worauf kommt's Ihnen bei der Zusammenstellung des Menüs an?
Naja, erstmal ist so der Hauptauswahlpunkt eigentlich für uns die Saison. Das heißt, wir sind ein sehr saisonales Restaurant. Verarbeiten immer Sachen eigentlich, die nur in der Saison sind, machen wenig mit so klassischen Einlegesachen oder Fermentation oder sowas. Und dann wird eigentlich zusammengestellt, hat man so ein bisschen so eine Basisstruktur von dem Menü. Gibt immer viel Fisch und Seafood eigentlich, meistens nur ein Gericht mit Fleisch. Im Sommer ein bisschen mehr vegetarisch auch Gemüse, wenn das halt hier vor Ort dann in der Saison ist. Und sonst immer einen kleinen klassischen Aufbau. Wir haben meistens immer ein rohes Fischgericht mit dabei, eine Art Suppengericht eher, also mit einer Brühe. Ein Fischgericht, was Gedämpftes, viel Gegrilltes, grillen viel auf japanischer Holzkohle. Und dann meistens zwei Desserts und noch ein kleines Dessert danach.
Noch ein Dessertchen.
Genau, das ist so ein bisschen die Struktur und dann wird die je nach Woche auch wirklich eigentlich angepasst. Manche Sachen sind nur ganz kurz verfügbar. Jede Woche so ein bisschen was Neues eigentlich auch dabei.
Die Lumi-Küche basiert auf französischen Traditionen, wird verfeinert durch japanische Präzision und inspiriert von verschiedenen asiatischen und nordischen Techniken, so die Selbstdarstellung auf der Homepage. Wie haben Sie sich das denn alles selber beigebracht, Traditionen und Techniken?
Learning by doing, also wirklich viel ausprobiert. Viel nachgelesen, viel irgendwie angeschaut, ob es jetzt bei YouTube ist, wie man Fisch filetiert, viel ausprobiert. Wahrscheinlich, wie es auch in der klassischen Ausbildung wäre, probiert man ja auch viel aus, hat dann natürlich noch jemanden, der drüber guckt so oder jemand, der einem das auch zeigt, ist natürlich auch irgendwo schön, aber hat auch irgendwie so geklappt.
Man muss ja auch dazu sagen, dass du ja auch verschiedene Praktikas gemacht hast, wo du ein paar Wochen oder Monate in verschiedenen Restaurants gearbeitet hast. Du viel mehr als ich. Ich habe ja nur eins gemacht, wirklich im Ikoyi, ein Restaurant in London, wo ich 4 Wochen war, wo du damals, in welchem Restaurant warst du dann? Im Maus, genau. Da haben wir zeitgleich ein Praktika gemacht in London und durch sowas, durch den Einblick in verschiedene Küchen lernt man ja auch sehr viel. Man arbeitet dann ja auch richtig mit im Team.
Nicht nur Kartoffeln schälen.
Ja, genau. Bei mir war das ganz gut, muss ich sagen, dass ich da viel gucken konnte und zusehen konnte, was die machen und Fragen stellen konnte und auch direkt mitgemacht habe.
Dazu verrate ich schon mal, Sie haben eigentlich Kunstgeschichte studiert. Karl-Louis Kömmler kommt aus der IT-Branche und so kommt das zustande, dass Sie einen ganz anderen Hintergrund haben. Da gehen wir nachher noch näher drauf ein.
Ja.
Aber sich das eben, das als Leidenschaft entdeckt haben und sich selber beigebracht haben. Also. Im aktuellen Menü, da tauchen Produkte auf, die viele wahrscheinlich noch nie gehört haben. Zum Beispiel Abalonen, Kinmedai, Knollenziest und Maitake.
Ja.
Ja, super schöne Produkte.
Da müssen Sie aber erstmal erklären, oder, Mikal?
Ja, manchen Gästen, beziehungsweise den meisten Gästen, muss man es erklären und erläutern. Aber viele gibt es auch, die es dann kennen und sich darüber auch sehr freuen, dass wir solche Produkte hier in Berlin anbieten, weil das nicht so viele Restaurants tun.
Also große Schnecken, das andere ist ein Fisch, ne?
Ja, genau. Also die Abalone, wir kriegen relativ kleine aus der Bretagne. Das sind Seeschnecken, genau. Kinmedai, auch genannt glänzender Schleimkopf. Mit Riesenaugen, großer Goldfisch sozusagen, wunderschöner Fisch, relativ fettig und schön von der Konsistenz, den wir halt auf Holzkohle grillen. Auch die Abalone wird gegrillt. Also wir stehen schon sehr auch für Grillaromen und für Schärfe, würde ich sagen. Und generell auch Produktqualität steht bei uns sehr oben.
Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Küche. Was sind da die heikelsten Situationen? Worauf kommt es an?
Ja, Organisation. Die Küche ist sehr, sehr, sehr klein bei uns. Also das ganze Restaurant hat ca. nur 50 Quadratmeter. Das heißt, die Küche vielleicht 6 bis 7.
Und da drin sind 6 Leute?
Da drin sind 6 Leute, ja. Mhm. Plus dann nochmal am Abend natürlich 3 aus dem Service, die da auch noch rumwuseln. Viele Leute auf engem Raum. Da muss man halt genau wissen, wer wo steht, wer was macht. Ab wann es wo gelagert wird am Tag, was zubereitet werden muss. Also Organisation, sage ich jetzt mal, ist vielleicht bei uns der kritischste Punkt, der stimmen muss. Denn es ist auch, sage ich jetzt mal, 70% Vorbereitung, was die Küchensachen angeht. 30% sind à la Minute am Abend. Und da muss halt auch jeder genau wissen, was er macht, wo er hingreift.
Wobei kann am meisten schiefgehen?
Eigentlich dann in der Vorbereitung, ne, dass man nicht genau den Abend vorbereitet hat.
Sowas wie gestern.
Ja.
Sowas wie gestern.
Was war gestern?
Passiert ja in der Küche, ist ja auch in Ordnung. Fehler passieren überall. Und auch in der Sterne-Gastronomie. Da wurden einfach zu wenig Desserts vorbereitet. Und dann standen wir da und hatten nicht genug Desserts sozusagen. Dann haben wir natürlich noch was Tolles hinbekommen, aber das ist dann natürlich im Moment, schüttelt man dann den Kopf und ärgert man sich.
Das Lumi liegt in der Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg in einem Neubau und bei der Inneneinrichtung hat wohl Mikaels Schwester Stella Mo unterstützt. Was war wichtig bei der Ausstattung?
Wir wollten halt eine gewisse Stimmung, würde ich sagen, in unserem Restaurant verbreiten. Farbkonzept war uns super wichtig, das Interieur an sich. Ich persönlich finde es relativ warm, also man kommt rein und man hat zwar einen Stahltresen, was dann aber mit einer schönen roten Wandfarbe sozusagen ausgeglichen wird. Man hat eine gewisse Moderne, Minimalismus würde ich sagen, aber der trotzdem nicht kühl wirkt. Das Restaurant ist sozusagen in 2 Bereiche geteilt, einmal der Bartresen, wo auch die Küche ist und dann unseren Gastraum. Gastraum haben wir mit einer Kalkfarbe verstreichen lassen von so einem älteren Mann, einem Profi, der da auch 5 Tage gefühlt gearbeitet hat dran. Dann haben wir noch ein Sideboard im Gastraum stehen, da wir auch noch von unserem Supper Club sozusagen was mitnehmen wollten, als Erinnerung oder auch als Gefühl sozusagen, dass es nicht als Riesenrestaurant wirkt, sondern auch eher wie eine Wohnung wirkt.
Das war das vorige Projekt, da reden wir noch drüber.
Das ist
also
halt
so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre und ansonsten
genau. Schlichte
Holzmöbel.
Sonst richtig sehr schlichte Holzmöbel. Das sind so Frankfurter Stühle und ich finde, damit sind wir eigentlich ganz gut bei weggekommen.
Mikael Rosenblatt und Karl-Louis Kömmler. Die beiden betreiben das Kreuzberger Restaurant Lumi und haben in diesem Jahr ihren ersten Michelin-Stern bekommen. Dabei sind beide Autodidakten. Wie haben sie sich überhaupt kennengelernt?
Ich habe damals mein Studium beendet und bin nach Berlin gezogen. Und meine Wohnung war noch nicht fertig, also bin ich damals zu einem Freund gezogen, dessen Mitbewohner Karl-Louis war. Also meine Wohnung war im selben Haus. Und dann habe ich dort bei Karl-Louis und Kurt für 4 Wochen gewohnt und haben uns da kennengelernt auf der Torstraße und uns von Anhieb eigentlich sehr, sehr gut verstanden. Und aus diesen 4 Wochen ist jetzt eine 10-jährige Freundschaft geworden. Und wir waren super eng, unzertrennlich, waren super viel verreisen, viel essen und haben auch viel zusammen gekocht in der Wohnung und somit ist das eigentlich entstanden. Also die Idee daraus, irgendwas aus diesem Kochen zu machen.
Ich habe vor 3 Jahren zum ersten Mal bei Ihnen gegessen. Da haben Sie noch in Karl-Louis Kömmlers Wohnung in Neukölln gekocht. Neben Shisha-Bars ging man da in der Sonnenallee ins Hinterhaus, hoch in eine einfache Wohnung, 2 Zimmer oder so, glaube ich.
Ja.
Und da haben wir in Ihrem Wohnzimmer gegessen, oder?
Ja.
Das wurde dann leergeräumt.
Das wurde dann immer so ein bisschen leergeräumt, verändert, ja.
Das wurde dann immer umgeschoben, umdekoriert, geputzt.
War und da saß man dann mit 6, glaube ich, oder 8 anderen Leuten,
ja.
Die man, also man kannte sich nicht, entweder man kam alleine oder auch zu zweit und lernte dabei diese anderen Leute kennen. Das war irgendwie ein sehr interessantes Experiment, würde ich sagen, aber auch nicht was, was man jetzt andauernd macht.
Nee, vor allen Dingen als Gast nicht. Man muss dafür ja
genau,
super aufgeschlossen sein, sich dem hinzugeben und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine fremde Wohnung, weiß gar nicht, was mich erwartet. Hab jetzt ein Ticket gekauft da für eine Weinbegleitung und ein Essen. Setz mich da mit irgendwelchen fremden Leuten auseinander und hin und verbringe da meinen Abend. Was natürlich ja aufregend ist für viele, würde ich auch aufregend finden. Aber das Schöne ist ja, man hat immer ein Thema und das ist dann der Teller, den man vor sich hat oder das Essen. Deswegen ist es echt immer ein schöner Abend gewesen. Also es war natürlich viel intimer, wenn man das jetzt vergleicht zu dem Restaurant, was wir jetzt betreiben, waren das ja auch nur wir beide, die das vorbereitet haben und den Service gemacht haben. Aber es sind super schöne Erinnerungen im Kopf jetzt auch geblieben und ich würde es nicht missen wollen.
Der Stern muss verteidigt werden. Es gab schon Köche, die ihren Stern zurückgegeben haben, weil denen der Druck zu groß geworden ist. Sie wollten einfach unbeschwerter arbeiten oder ganz dramatisch. Ein Koch hat sich das Leben genommen aus Angst, seinen Stern zu verlieren. Wie gehen Sie mit dem Druck um?
Ja, wie gesagt, man muss ja selber ein bisschen an sich glauben, denn das, was man bisher gemacht hat, erreicht hat, so fortführen, natürlich versuchen, sich auch in allen Belangen irgendwie immer zu verbessern, aber durch die Leidenschaft und den Spaß, das es ja tagtäglich macht, ist das jetzt nicht sowas, wo ich jetzt jeden Tag drüber nachdenke, sondern die Sachen müssen so oder so funktionieren, dass der Gast am Abend happy ist, dass wir abends da irgendwie abliefern, für jeden, der da hinkommt und sein Geld lässt. Deswegen muss man den Druck irgendwie positiv umwandeln, aber es ist natürlich schon irgendwo da, das kann man jetzt nicht leugnen, aber das ist ja auch in anderen Berufen so oder in anderen unbesternten Restaurants so, dass man da irgendwie auch liefern muss. Also immer versuchen, Druck positiv in Energie umzuwandeln.
Ja, umzuwandeln, genau.
Ja. Gerade haben wir viele Festtagsessen vor und hinter uns rund um Chanukka, Weihnachten, Silvester. Was wurde denn traditionell in diesen Tagen in Ihren Familien gegessen? Gab es bestimmte Rituale, die damit verbunden waren?
Ja, Chanukka immer Kartoffelpuffer auf jeden Fall. Das ist so Tradition bei uns. Und dann natürlich die Hühnersuppe. Aber sonst auch klassisch, also Ente zu Weihnachten oder Gans. Also wir feiern beide Feiertage. Ja, deftig, ne? Immer schön deftig war es.
Bei uns auch früher Ente, Gans. Dann eine Zeit lang habe ich dann irgendwelche Menüs gekocht. Das war dann aber auch eher zu viel, also den ganzen Tag vorbereitet und stand am Abend eigentlich dann nur in der Küche und nicht bei der Familie. Also wurde das dann mal von denen aus als Wunsch, dass man ja nicht mehr so viel machen soll, muss, dann eher jetzt die Familie kocht. Und dann wird das meistens so aufgeteilt in jeder macht irgendwie einen Gang oder sowas.
Lassen Sie uns über die Familien reden, Karl-Louis Kömmler. Wo und in was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
In Hannover, war auf der Waldorfschule dort, bin dann vor 10 Jahren nach Berlin gezogen circa. Ich habe davor noch mal kurz in London gewohnt und mein Bruder hat hier gewohnt schon davor. Deswegen wollte man immer schon irgendwie nach Berlin, hat sich dann da so ein bisschen daran orientiert.
Aber diese Lust jetzt an Produkten, an Essen, an Kochen, ist das in der Waldorfschule entstanden? Ist das zu Hause entstanden?
Nee, das ist selber irgendwie entstanden. Vielleicht so ein bisschen eher aus der Familie auch so das Interesse an irgendwie schönen Sachen. Also ob es jetzt schönes Möbelstück ist oder Klamotte oder Produkte, dass man da irgendwie so ein bisschen auf Wert auf Qualität legt, spiegelt sich jetzt auch weiter.
Aber spiegelte sich erstmal nicht in der Berufswahl oder der Berufsidee, sondern das ging in Richtung Informatik, IT-Systemkaufmann. Wie sind Sie darauf gekommen? Warum haben Sie das gemacht?
Mein Vater arbeitet tatsächlich in der IT. Deswegen, ich fand das immer ganz spannend. Und habe das dann mal so als solide Grundausbildung gemacht. War auch gut alles soweit, aber habe mich dann selber nicht so in dem Büroalltag, sage ich jetzt mal, gesehen. Sondern schon immer ein bisschen kreativer und auch irgendwo auf eine Art Selbstständigkeit. Also das zu machen, oder was man selber so für Ideen hat, die zu verwirklichen auch. Und dann bin ich froh, dass ich irgendwas gefunden habe. Dass man dementsprechend dann auch Spaß macht und wo man dran aufgeht.
Michael Rosenblatt, wo und wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in New York geboren, weil meine Eltern damals in New York gewohnt haben. Bin dann aber relativ früh wieder nach Hamburg gezogen und bin in Hamburg aufgewachsen. Also ich war unter einem Jahr, als ich wieder nach Hamburg gezogen bin.
Dann mit den Eltern?
Mit den Eltern, durch den Beruf meines Vaters. Und bin in Hamburg zur Schule gegangen. Nach der Schule habe ich mich fürs Studium, also Kunstgeschichte, entschieden und habe in London und in Schottland, also in Glasgow, studiert. 4 Jahre und bin dann nach meinem Studium nach Berlin gezogen, da ich dann hier in ein paar verschiedenen Galerien gearbeitet habe. Habe dann aber auch gemerkt, okay, da ich auch wusste, dass ich mich selbstständig machen möchte, habe ich mich nicht gesehen in der Kunstgeschichtsbranche. Das Studium habe ich damals ausgewählt, weil ich immer viel mit Kunst zu tun hatte, also durch meine Eltern und zu Hause. Und das auch ein großes Interesse auch weiterhin noch von mir ist. Aber ich da jetzt nicht meinen Beruf drin gesehen habe. Und dann durch Karl-Louis hier Berlin eher so ans Essen gekommen bin. Beziehungsweise das Essen war schon immer ein großer Teil meines Lebens, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir immer in Sterne-Restaurants gegangen sind, sondern es war eher komplettes Gegenteil. Bin, glaube ich, nie mit meinen Eltern in ein Sterne-Restaurant gegangen, wenn ich so zurückblicke.
Sie haben ja schon das Jüdische angedeutet in der Familie. Chanukka haben wir drüber gesprochen. Ihre Mutter ist, glaube ich, vor bald 40 Jahren zum Judentum konvertiert. Welche Rolle spielte das Jüdische in Ihrer Kindheit und Jugend? Wie hat Sie das geprägt?
Eine große Rolle. Also gerade auch wegen meinen Großeltern, die auch Auschwitz überlebt haben, ist es was ein großer Teil ist von mir und auch, was ich weiterleben möchte.
Die Großeltern väterlicherseits.
Genau. Mhm. In mir ist es viel Tradition, was ich schön finde. Ich bin jetzt kein Religionsverfechter, im Gegenteil. Aber ich finde Tradition schön und so möchte ich das auch weiterleben. Meine Großmutter, also mein Großvater ist gestorben, meine Großmutter ist jetzt 98, die lebt auch noch. Die lebt in Hamburg teils und teils in Tel Aviv, jetzt durch den Krieg halt eher in Hamburg, ist jetzt aber gerade vor kurzem das erste Mal wieder in Tel Aviv gewesen. Und da bin ich auch also jedes Jahr selber zweimal und finde es eine großartige, also immer in Tel Aviv und finde es eine großartige Stadt, auch kulinarisch wunderbar.
In einem Spiegelartikel konnte man lesen, dass Ihre Mutter eine Nachfahrin der industriellen Familie Quandt ist. Aber wie hat man Ihnen das vermittelt, wer da wer war? Also Harald Quandt, Ihr Großvater, Günther Quandt, Ihr Urgroßvater, in erster Ehe verheiratet mit Magda Goebbels, bevor sie Goebbels geheiratet hat. Das sind ja Riesengeschichten. Wie hat man Ihnen das Schritt für Schritt verklickert?
Meine Mutter war sehr offen mit mir, was das angeht, und hat mit mir offen darüber gesprochen. Und ich habe offen gefragt, auch durch die Geschichte meiner anderen Großeltern. Das war natürlich auch immer ein Riesenkonflikt bei deren Hochzeit von meinen Eltern. Aber mittlerweile sind meine Mami und meine Großmutter beste Freunde, also was sehr, sehr schön ist. Die verbringen sehr viel Zeit und lieben sich. Es ist ja immer, wie man mit den Themen umgeht und wie man darüber spricht. Das ist natürlich eine Vorgeschichte, auf die, glaube ich, keiner stolz ist oder die keiner wirklich haben möchte. Aber ich kann nur sagen, ich persönlich habe damit nichts zu tun. Aber man muss sich natürlich trotzdem dessen stellen und sich damit auseinandersetzen. Auch gerade, was natürlich das Interessante bei mir ist dann wahrscheinlich, ist das, dass ich zwei so opposite Geschichten habe von meinen Großeltern, die diese Geschichte überlebt haben, also Auschwitz überlebt haben, und dann die Quandts auch im Rücken habe. Und ich würde auch sagen, dass ich sehr, meine Lebensgeschichte ist ja auch sehr normal, also so wie ich mein Leben lebe und wie ich meine Arbeit mache. Ich kann nur sagen, dass es nicht immer leicht ist, auch gerade wenn man irgendwie darauf angesprochen wird oder dafür, wie sagt man,
sich rechtfertigen muss, haben Sie das Gefühl?
Bei manchen Leuten denke ich schon oder vorwurfsvoll, aber that's not me, würde ich sagen. Das bin ich nicht als Person. Hm.
Sie haben eben diese ganzen Stationen angesprochen, von New York über London bis Berlin. Das Reisen, das würde mich noch interessieren. Welche Rolle spielt das Reisen eigentlich in Ihrem Leben als Gastronom?
Eine große Rolle, weil wir uns natürlich auch viel Inspiration holen. Wir reisen ja auch super viel zusammen. Also in diesen 10 Jahren Freundschaft, die wir haben, haben wir, glaube ich, schon zig Reisen zusammen gemacht. Und da ist natürlich auch die Kulinarik, würde ich sagen, fast an erster Stelle.
Wo zuletzt gewesen?
Singapur und Bangkok nochmal im Sommer jetzt und Indonesien. Singapur war jetzt das erste Mal. Und genau, wie Michael schon sagte, gucken wir natürlich schon auch, wo sind Restaurants, wo man gerne hinwollen würde. Und dann wird natürlich so drumherum dann irgendwie die Reise geplant.
Jetzt nach Weihnachten zwischen den Jahren gibt es eine Pause und ja, dann mit neuem Elan ins neue Jahr. Haben Sie irgendwelche Vorsätze? Haben Sie Pläne fürs nächste Jahr?
So weitermachen, wie wir gerade machen. Also ich freue mich einfach aufs nächste Jahr, muss ich ehrlich sagen. Und sich einfach verbessern auf irgendeine Art und Weise wird auch dabei sein.
So weitermachen wie bisher. Und dann, freue ich mich, wenn das Restaurant voll bleibt. Ist ja auch nicht so einfach jetzt in der aktuellen Zeit. Toi, 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 dass es bei uns irgendwie gut läuft. Aber muss man irgendwie stetig dranbleiben, stetig für arbeiten, dass es auch weiterhin so bleibt. Und das sehe ich positiv in die Zukunft.
Michael Rosenblatt und Karl-Luis Kömmler vom Sterne-Restaurant Lumi im Gespräch mit meiner Kollegin Britta Bürger.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.